Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen zur 44. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe. Bei mir sind Roland Trescher und Ella Amann.
Hallo.
Hallo Ella, hallo Roland.
Hallo Claudia.
Wir zeichnen eine weitere Folge zu den 42 Leitsätzen des Applied Improvisation Frameworks von Ella und Roland auf. Wir werden heute über den 8. und damit letzten Leitsatz aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit sprechen. Und der heißt Mitspieler und Publikum gut dastehen lassen. Ja, ist ja, also für mich zumindest eine, schon ein Sprachfehler.
Aber du hast es ganz toll gemacht.
Sehr schön.
Also so wie du dich gerade versprochen hast, das kann nicht jeder.
Genau,
das was erstmal können.
Was vorhin Bärchens Knall aus. So viel zum Thema Versprecher. Genau, es ist ja tatsächlich eine Grundregel des Impro-Theaters, dass let your partner shine, eine Grundhaltung, Prinzip, Wert, wie auch immer. Die Frage ist, warum passiert das so oft nicht im Alltag oder nicht im Business-Kontext? Habt ihr dafür eine Erklärung?
Viele. Doch mal eine nennen. Hm. Also ich glaube, ich gehe mal jetzt kurz in meinen tiefen Glauben an, dass wir schlicht und ergreifend Stress auf der Bühne haben. Das ist mal so ein Grund. Das heißt, Mitspieler sind auch, und das sind auch Impro-Menschen, nicht nur Mitarbeiter, sondern die haben auch einfach im Umgang mit dem Unbekannten, Unbeherrschbaren, mit den nächsten Schritten, wo sie nicht genau wissen, wo es hingeht, wie die Geschichte weitergeht, ja, haben die einfach Stress im System. Da ist ein autonomes Nervensystem und das sagt erstmal, ja. Und es sagt erstmal nein und es sagt erstmal du Idiot und wenn hier gerade nicht was vorwärts geht, dann bist du schuld. Also im Grunde genommen, warum sollte dem normalen Impro-Spieler nicht genau das passieren, was jedem Team passiert in der ganz normalen Teamarbeit, überall da, wo Stressmomente auftauchen, sind wir nicht eben in diesem entspannten Zustand. Und wenn wir dann nicht im Team dafür gesorgt haben, dass eine Grundsicherheit, eine Grundentspannung und eine Grundvertrauen da ist, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir den anderen, uns selbst und auch das Publikum oder dem Kunden oder je nachdem, um was es gerade geht, nicht gut dastehen lassen.
Hm.
Ein Grund.
Mhm. Was kann man denn tun, um diesen Stress zu vermeiden? Du hast gesagt, ein gutes Teamklima schaffen. Das macht für ein Impro-Ensemble, für ein kleines Arbeitsteam sicherlich Sinn, wenn man es größer denkt. Wie kann man das da machen? Oder wie schafft es der Impro-Spieler vielleicht auch, diese Angst, diesen Stressmoment abzulegen und dann eben vielleicht doch wieder den anderen auch auf der Bühne, also eigentlich im Stressmoment gut dastehen zu lassen.
Da geht es auch wieder um den Perspektivenwechsel, den wir schon mal hatten, nämlich auch zu verstehen, dass der Mitspieler oder das andere Teammitglied, mit dem ich es gerade zu tun habe, ja in der gleichen Situation ist. Da jeder tut in dem Moment das Beste, was er momentan tun kann. Und in der Improvisation ja auch. Und man geht dann nicht auf die Bühne und sagt, jetzt knall ich dem anderen mal eins rein, sodass ihn aus der Kurve haut. Ja, das macht ja keiner mit Absicht, sondern das passiert, weil man eben aus seiner Perspektive, aus seiner Rolle heraus gerade so handelt, wie man das tut. Und das sich wieder klar zu machen auch, ja. Da geht es nicht um Austausch, was das inhaltlich passiert. Diese Diskussionen sind mühselig, ja, sondern es geht darum zu verstehen, was war denn die Haltung des Mitspielers? Und wenn ich das verstehe, gewinne ich wieder Vertrauen und dann merke ich, okay, ja, also dann muss ich mit der Information einfach klar, die Information wird dann plötzlich neutralisiert, genau. Ja, und bringt mich dann nicht in ein Blaming oder bringt mich dann in Stress. Mhm. Ne?
Du bist dann in dieser schönen Rückkopplung von Selbstorganisation in dem Moment, ne? Also Roland macht einen Fehler oder was weiß ich, ist halt gestresst und macht jetzt irgendeine Bemerkung. Und wenn ich aber als Mitspieler rück und entspannt bleibe und das nicht persönlich nehme und in dem Moment einfach nur merke, Roland hat vielleicht gerade Stress, weil ihm zum Beispiel der Name nicht einfällt, den er jetzt gerade sucht und braucht und keine Ahnung. Irgendwas kann ja sein, was da gerade passiert ist, auch innerhalb des Spiels oder innerhalb des Storytellings. Dann kann ich ihn natürlich darin unterstützen, indem ich ihn dann gut ausschauen lasse und dann dementsprechend offen das, was er, also das auch wieder als Angebot zu nehmen und damit dann wieder offen und entspannt umzugehen, das bedeutet, dass dann sein System sich dann auch in Sekunden wieder beruhigen kann. Wenn ich dann aber den zweiten Fehler mache und dann nicht nur gestresst bin, sondern dann vielleicht auch noch privat werde auf der Bühne, also sprich nicht mehr in der Rolle bin, aus der Rolle rausfalle, aus der Geschichte rausfalle, sondern dann plötzlich mit Roland eine private Auseinandersetzung habe, die offensichtlich nichts mit dem zu tun hat, was das Stück gerade erfordert. Und das spürt man als Zuschauer sehr, sehr schnell, ob Spieler da oben oder auch im Businessleben, ja, ob die gerade privat miteinander sind oder ob das tatsächlich, ob die sich eine professionelle Haltung bewahren können. Wir hatten das neulich gerade in einem Meeting, das war eine sehr schöne Situation, wo einfach in der Vortragssituation derjenige, der was präsentiert hat, dann immer nur so ein Teammitglied angesprochen hat. So im Sinne von, war das jetzt gut für dich? Hat dir das jetzt irgendwie gut gefallen? Findest du, dass das jetzt ein guter Vorschlag war? Und so alle anderen im Raum, aha. Irgendwie ist das ein bisschen eine komische einseitige Kommunikation und da fand einfach was zwischen den beiden statt. Das hätte man jetzt aufgreifen können. Dann hätte man es zu einem Thema gemacht. Aber indem man das einfach nicht aufgreift und sagt, lass das in der Beziehung zu den beiden gerade, dann kann das dazu führen, dass sich dann insgesamt das Teammeeting trotzdem ganz normal weiterentwickelt und sich dort wieder Entspannung einstellt, weil man eben gerade nicht auf das sogenannte Thema eingeht und den anderen dann schlecht darstellen lässt, weil man es offenlegt und sagt, was hast du denn gerade für ein Thema mit der Kollegin? Ne? Sondern einfach das aufgreifen und sagen, finde ich gut, lass uns doch nochmal über den und den Aspekt sprechen und einfach von dem Problem da vorne ablenken oder so. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ja, Haltung bewahren an der Stelle.
Nun haben wir einen Fall diskutiert, wo eine involvierte Person, vielleicht auch mehrere, so weise ist, sich selber davon, ich sag's mal, nicht antriggern zu lassen. Mhm. Was machst du, wenn du zwei oder mehr Personen hast, die nicht so weise sind und dann in diesen Mechanismus kommen? Und ich meine jetzt nicht auf der Improbühne, Impro-Spieler, sondern eben im Business-Kontext.
Die spannende Frage, wie weit kann ich mich aus diesem Prozess rausziehen? Ja, ich muss mich dem mal nicht aussetzen. Also das eine ist, die innere Haltung zu haben, okay, der kann mich gar nicht persönlich meinen. Und das andere ist, wenn du jetzt sagst, es sind noch zwei andere beteiligt, die Frage ist, haben die miteinander zu tun oder nutzen die mich oder, ne? Das sind da verschiedene Konstellationen denkbar. Ja. Auch da wiederum, Thema Status fällt mir da wieder ein, auch sich rauszunehmen aus diesem Fight und sagen, okay, lass das mal. Ne? Also ich nenne es mal auch Wind aus dem Segel nehmen. Ne? Weil das macht ja nur Sinn, die Energie wird da sozusagen, kommt, der steigert sich ja nur oder eskaliert er nur, wenn ich da irgendwie drauf reagiere. Ne? Aber wenn ich den Wind aus dem Segel nehme, dann verpufft das nach einer Weile, läuft aus. Ne? Wie so viele andere Prinzipien oder Versuche, Kontrolle zu bewahren oder Energie zu halten oder Sicherheit zu gewinnen. Ne?
Ein ganz gutes Tool, was man da nutzen kann, ist Musterunterbrechung, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass wenn ich das jetzt mitbekomme, zum Beispiel als Vorgesetzter, dass da eben zwei miteinander käbbeligen Laufen haben, dass ich einfach rechtzeitig einen Moment erwische und zu sagen, gut, machen wir mal eine kurze Pause an der Stelle und unterbrechen das Meeting und dann kann man auch mal ganz kurz mit den beiden, also als Führungskraft kann man das sehr gut, mal eben kurz mit den zwei sprechen, die mal auf die Seite nehmen und sagen, ich spüre da irgendwie, gibt's da gerade irgendwas, da läuft gerade irgendwie in der Kommunikation was nicht ganz rund, gibt's da irgendwas, was wir sofort beheben können oder ist es ein größeres Thema? Oft kriegen die das ja auch gar nicht mit. Ja, also das heißt, diese Stressmechanismen sind ja so automatisiert, dass sie auf einer unbewussten Ebene erstmal stattfinden. Und wenn man sie oft nur thematisiert und dann beide gucken dann plötzlich und sagen, ah, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt, wo du sagst, hast du recht. Und das reicht oft schon aus, um das Ganze wieder auf ein normales Maß wieder zurückzusetzen. Ja, oder dass man eben, auch wenn das zum Beispiel in einem Kundengespräch oder in einer Kundenpräsentation passiert, ja, es nicht zu lange auszuhalten, auszuharren, sondern einfach einen Break zu machen, einen Switch zu machen und zu sagen, wir gehen mal kurz auf die Seite und reflektieren, mal schauen und geben uns ein Feedback darüber, was da gerade passiert ist. Das kann man natürlich auf der Improbühne auch machen. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man so einen Break mal von der Bühne zu gehen oder aus der Szene rauszugehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Nur wenn natürlich jetzt alle unter Stress sind, dann tendieren dazu, alle im Stress drin zu bleiben, weil dieser Moment rauszugehen ist halt dann, das zu erwischen, ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Und das ist auch eine Trainingssache. Und wir haben in einem anderen Podcast mal über das Thema Spielregeln gesprochen. Auch darüber kann man miteinander Vereinbarungen treffen, wie man dann damit umgeht.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich arbeite seit Jahren in einem Duo und das ist wirklich, also ist für mich persönlich wirklich eine der schwierigsten Geschichten, weil ich kenne auch Momente, wo ich auch unsicher bin oder vielleicht auch nicht in Tagesform bin oder vielleicht auch ein paar Themen in der Luft sind. Da passiert es mir schon auch immer wieder mal, wo man so eine persönliche Ebene berührt, ja. Und das ist echt nicht ganz einfach. Das ist schon für mich ist eine der größten Herausforderungen, da wirklich den anderen konsequent gut aussehen zu lassen. Und ich habe in meiner Kollegin einfach gemerkt, das funktioniert dann gut, wenn ich einfach sehe, was ist der Benefit, den in dem Fall meine Kollegin immer für die Show und damit auch für mich bringt. Mhm. Und das sind manchmal auch Dinge, die vielleicht mir aufstoßen, aber dennoch merke ich, sie haben einen Benefit, einen Mehrwert für die Zuschauer, für die Show. Sie dienen dem Ganzen. Und das wiederum merke ich, bringt mich in eine absolute Sicherheit, wo ich sage, ja, selbst wenn ich das jetzt nicht unterschreiben würde, nehme ich mich halt zurück, gebe den Raum, gebe den Fokus und das dient der Show in dem Fall. Ich nehme mich da ein Stück zurück. Dann gelingt es mir auch wieder. Dann kann ich mich wieder einbringen, wenn ich merke, okay, ne? Aber das ist schon eine ganz große Herausforderung. Die fordert auch immer wieder auch so eine, ne, fast einen Supervisionsblick drauf. Ich gerade sagen, supervisorische
Haltung, ja, ne, die man da. Ja, genau. Oder wir hatten ja neulich auch eine Trainingssituation, ne, wo das dann ganz wichtig und hilfreich ist, dass wir eine Vereinbarung haben, dass wenn wir sehen, im Training läuft gerade irgendwas auf die falsche Spur, dass der andere Trainer jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, du, da stimmt gerade was nicht, lass uns mal kurz auf die Seite gehen und das besprechen, kurz supervidieren. Das ist eine Frage von Kulturentwicklung auch, die man miteinander an Offenheit, an Vertrauen entwickelt, dass man sich wirklich darüber freut und nicht dann angepisst ist und angepisst reagiert und das als Kritik wahrnimmt, sondern das ist einfach eine Kulturfrage. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bei Impro einfach insgesamt gut trainieren miteinander, dass wir über solche Dinge nicht mehr diskutieren müssen, sondern dass sie zu einer Spiel- oder zu einer Arbeitskultur irgendwann mit dazugehören und wir leichter mit diesen Dingen umgehen können irgendwann.
Dieses ganze Thema Kritik auch zwischen Impro-Spielern, es hängt da für mich auch mit drin, weil wir natürlich sehr verletzbar sind, weil wir in dem Moment einfach situativ reagieren, unbewusst im Idealfall reagieren, im Bewusstsein nicht Regeln folgen, sondern uns voll einbringen. Und da sind wir halt verletzbar, wenn da eine Kritik kommt oder gerade auf der Bühne offen kommt.
Vor allem eine inhaltliche Kritik, ne? Ja. Wenn jetzt jemand sagt, du hast da blockiert oder du hast da irgendwie mit einer Frage angefangen, obwohl du das nicht sollst.
Das finde ich Regeln ganz schwierig, weil ich kann dir eben immer 10 Beispiele nennen, wo das eben nicht so.
Deswegen kann man aber wenn du inhaltlich kritisiert wirst, ne, dann betrifft dich das ja noch viel mehr, als wenn du jetzt so eine blöde Regel einfach nur missachtet.
Ja, aber insofern ist das für mich eine der schwierigsten und die macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, das sind wir bei der Wahrnehmungspsychologie und das ist immer subjektiv, von daher macht es keinen Sinn, über solche inhaltlichen Aspekte zu diskutieren.
Mhm, sehe ich auch so.
Und die Klammer, über die wir heute ja auch ein bisschen sprechen, ist im Grunde genommen die erste Folge von dem Team Spirit Abschnitt, also dieses wenn die miteinander die Szene genießen, die Spieler, ja, und wenn wir unsere Teamarbeit miteinander genießen, dann haben wir diese Haltung, dass wir uns miteinander gut dastehen lassen, einfach auch verinnerlicht. Oder das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Mhm. Und es geht ja auch nicht nur, finde ich, immer mit dem Team. Was ich generell einfach merke, dass die große Kunst darin besteht, zu verstehen, dass du eine Erststressreaktion hast, da musst du auch selbst sehr verzeihlich sein mit dir selber. Und dann gibt's aber im Gehirn dieser Moment, wo so ein bisschen was wach wird. Und dann gibt's diese zweite Sekunde, ab der du dann auch wieder Regelung übernehmen kannst. Also du kannst dann wieder Steuerung übernehmen. Und da muss man manchmal auch einen kurzen Reparaturbetrieb betreiben. Das bedeutet Entschuldigung. Tut mir leid, dass mir das passiert ist. Oder lass uns doch mal gucken, wie machen wir es beim nächsten Mal anders. Ja, also diese Dinge kann man dann tun. Man muss sich auch ein Stück weit verzeihen, dass man eben nicht immer perfekt und angstfrei in die Dinge reingeht, weil wir haben einen sehr hohen Risikobereich, einen Job, den wir da tun. Und das andere, was mir immer noch ganz, ganz wichtig ist, ist nicht nur, dass wir uns einfach angewöhnen, so wenig wie möglich. Ich sag nur so wenig wie möglich. Das heißt nicht, dass uns das immer 100% passiert. Aber das Reden übereinander, das Reden über den Kunden, das Bewerten der anderen Kollegen. Ich kann jetzt nicht sagen, in meiner Praxis, ich habe auch diese Momente, wo mir dann was rausrutscht oder wo ich dann einfach nur mein Herz erleichtern muss oder wo ich sage, oh verdammt nochmal, das ist jetzt irgendwie nicht gut gelaufen oder ich auch mal verärgert bin. Was wir aber schon, finde ich, in unserer Teamkultur unglaublich gut entwickelt haben, dass wir dann im zweiten Moment achtsam genau mit dieser Bemerkung umgehen. Also die Frage ist immer, was mache ich daraus? Und ich habe das zum Beispiel, ich kann sehr, sehr gut darauf vertrauen, dass in meinem Team meistens ich dann als Reaktion einfach ein mildes Lächeln, so, ah ja, okay, hast dich gerade aufgeregt. Und dann wird aber das nicht weiter thematisiert. Dann gehen wir nicht weiter da rein und vertiefen das nicht. Und naja, sag mal genau, was ist denn da passiert und was hat die denn da wieder gemacht? Sondern, ah ja, okay, ja, das war unangenehm. Und dann reden wir über das, über den Lösungsteil, um den es da einfach geht. Und dass wir nennen das, also wir haben so eine Methode so miteinander entwickelt, dass wir sagen, manchmal auch ganz bewusst, lass mich mal ganz kurz ins Drama-Dreieck reinhüpfen und gib mir mal kurz 5 Minuten Aufmerksamkeit. Ja, dann geben wir uns ein Stück weit im Team diese Bühne, motzen und meckern rum, sind wirklich in so einem ganz großen emotionalen, Mann, hat mich das geärgert und habe ich mich über jemanden aufgeregt. Und der andere schaut einfach nur zu, ist Zeuge des Rohrspatzes, der da jetzt dann gerade rauskommt. Und dann tritt dieser Moment der Erleichterung ein, dass man sagt, so, und jetzt kann ich aus diesem Drama-Dreieck wieder austreten und jetzt lass uns mal über das reden, was wirklich wichtig ist. Also, dass wir uns ein Stück weit, ohne Drama macht das Leben auch keinen Spaß, weil wir haben immer wieder Momente, wo wir gestresst sind und das braucht einen Kanal. Dafür haben wir auch die Bühne, dafür haben wir auch dramatische Geschichten. Also ich habe ja mit dir schon mal viel darüber diskutiert, auch über diese dieser oft schwieriger Moment, dass ich auch in meinem Leben so einen Punkt kannte, wo ich sage, wohl gönne ich mir dann eigentlich überhaupt noch ein bisschen Drama-Dreieck, ja? Also ich habe ja früher ganz viel Comedy geschrieben und für die Bühne geschrieben und habe dann irgendwann mal so vor 10 Jahren gemerkt, dass ich aufhören musste zu schreiben, weil ich keine Schreibimpulse mehr hatte. Weil dann dieses Innere, den anderen gut dastehen lassen und immer auf so einer neutralisierten Metaposition unterwegs zu sein, mir einfach auch einen kreativen Freiraum als Autorin wirklich weggenommen hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja?
Ich konnte nicht mehr für die Bühne schreiben. Ich konnte Comedy nicht mehr ertragen. Ich konnte Kabarett eine Zeit lang nicht mehr ertragen, weil ich dachte, das bringt alles irgendwie nur schlechte Gedanken in die Welt. Will ich das wirklich tun?
Das geht mir auch so.
Und dann aber wieder einen gesunden Weg dahin zu finden, diese innere Stimme, diesen Humor, du brauchst einen gewissen Zynismus, du brauchst einen gewissen Sarkasmus. Und da finde ich dann immer unsere Diskussionen da auch sehr, sehr fruchtend, weil da müssen wir einen Weg finden, weil es geht auch um Authentizität. Und unser Leben heißt eben nicht, dass wir das immer 100% beherrschen, uns und alle anderen immer toll dastehen zu lassen. Aber wir können einen Weg dafür finden, eine Kultur dahin zu entwickeln, dass es zumindest im professionellen Bereich, dass wir nicht mehr, wie soll man sagen, schlechte Energie erzeugen als nötig.
Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, was dabei zu gewinnen ist, ne? Also wenn man sich mal vorstellt, was der Effekt, die Wirkung dieses Prinzips beim Impro-Spiel auf die Zuschauer hat, ne? Oder umgekehrt eben, wenn man sich ein Business-Team vorstellt, da denke ich mir, die Zuschauer sind wahrscheinlich die Kunden, vielleicht auch Geschäftspartner, welche Wirkung das da haben kann. Ne? Ja, also absolut, das finde ich überwältigend.
So. Ja, gerade. Und ich finde in dem Leitsatz einfach spannend, dass das Publikum mit auch mit drin ist, wie du schon erwähnt hast. Das sind ja die Kunden, ja, respektive in unserem Applied-Improv-Kontext. Kunden sind unterschiedlich. So, ich habe seit 25 Jahren und noch länger, wie ich Theater mache, kein Publikum ist wie das andere. Manchmal ist das Publikum, denkt man, wow, man surft auf der ersten Sekunde auf einer Welle, ja. Und manchmal ist es harte Arbeit. Manchmal fragt man sich, warum sind die überhaupt hier, ja. Also, und das ist
und dann gibt es die Momente, wo man Stage Diving macht und nicht aufgefangen wird richtig. Und sich den Arm bricht.
Genau, ja, auch das gibt es. Und, aber das ist ja genau die spannende Herausforderung. Aber alle haben sich auf den Weg gemacht. Und das ist so meine Metapher. Alle haben sich rausgeputzt, auf den Weg gemacht, einen Babysitter besorgt, ein Taxi freigenommen, um hier zu sein. Ja? Und ein Kunde hat ja auch Schritte unternommen, um Kontakt aufzunehmen und seinen Auftrag mitzuteilen etc. Und das gilt es einfach wertzuschätzen und dessen Anliegen ernst zu nehmen. Und darum geht es mir eigentlich. Ne? Ich kann damit auch spielerisch, ich kann provozierend damit umgehen. Ich kenne das auch, dass ich mit Publikum als Moderator einer Impro-Show manchmal sehr provokant mit umgehe. Voraussetzung dafür ist aber, dass ich einen Rapport habe. Ja, ähnlich wie in der klassischen Kommunikation. Manchmal ist es interessant, dem provokant mit Publikum umzugehen, um einen Perspektivenwechsel zu zeigen, weil es auch Spaß macht. Aber Voraussetzung ist, dieser Rapport, um ihn nicht zu dissen oder zu entwürdigen, zu missbrauchen.
Oder sowas,
richtig.
Ja?
Damit ich kann nicht einzelne Leute missbrauchen. Es gab in den Anfangsjahren nach den Publikumsspielen, wo man Leute auf die Bühne gesetzt hat, denen die Arme gemacht. Das war nicht sowas von entwürdigen. Die Leute gehen nie mehr in eine Impro-Show. Die anderen haben Spaß ohne Ende, sind froh, dass sie selber nicht oben stehen.
Ja? Und es ist, Entschuldigung, Claudia, und mir fällt jetzt auch nochmal so ein dazu, dass wir viele Diskussionen darüber ja auch immer im Trainerkollegium hatten. Ja, ich meine, du kennst diese Diskussion, du kommst aus dem Training, du hast manchmal eine Gruppe oder auch einen schlechten Tag gehabt und dann gehen diese Diskussionen los, die Gruppe war blöd und die Teilnehmer haben nicht gestimmt. Und das finde ich zum Beispiel etwas, das da rollen sich für mich immer so ein bisschen die Fußnägel auf. Es gibt ganze Bücher darüber, wie gehe ich mit schlimmen, verweigernden Seminarteilnehmern um. Also in meiner Haltung gibt es das nicht. Ich habe vielleicht mal eine schlechte Resonanz gehabt. Ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag gehabt. Oder das Thema hat vielleicht gerade nicht gestimmt. Oder ich habe nicht mit der richtigen Methode arbeiten dürfen oder können. Oder ich habe auch...
Und ich war nicht flexibel
genug. Ich war nicht flexibel, exakt. Ja, weil das Training nicht das war, was sie gerade gebraucht haben. Es gibt so viele Gründe dafür. Und oft ist es ja so, dass die konzentriertesten und die am meisten was von dem Seminar haben, oft eine Stunde da sitzen und gar keine Regung von sich geben und nicht unbedingt in Feedback-Modus sind. Und da gibt es so viele Missinterpretationen und das fand ich auch damals immer eine ganz schwere Geschichte. Wie kann man immer davon sprechen, dass die Schüler nicht funktionieren oder die Teilnehmer nicht funktionieren oder das Publikum war an dem Tag nicht gut? Sorry, es war vielleicht mal nicht eine gute Show und du hast auch mal nicht ein gutes Seminar, aber warum muss man das dann immer irgendwo hinschieben? Ja, ich glaube, die Eigenbeteiligung daran, die darf man einfach nicht vergessen.
Ja, und manchmal ist es so. Ich meine, manchmal ist auch, manchmal stimmt die Chemie auch nicht zwischen uns und dem Publikum. Das gibt's einfach. Das muss man sagen, okay, das war halt heute so, aber das heißt nicht, dass die nicht gut waren oder
und dass ich mich dann auch meine Zeit damit verschwende, dann nach diesen Ursachen da nachzusuchen, warum waren die jetzt gerade an dem Tag schlecht drauf, ja. Und trotzdem ist es gut, dass du dir diesen Raum nimmst und sagst, und trotzdem hat es was mit mir gemacht, es hat mir wehgetan, es hat mich vielleicht verletzt, es hat mich auch gestresst, dass ich keine Resonanz bekommen habe oder auch das schlechte Feedback hat mich dann vielleicht noch gestresst. Aber dafür kann man sich dann wieder, und ich finde, auch einen sauberen supervisorischen Rahmen suchen, indem man dann dort wieder schaut, warum konnte ich da an dem Tag einfach nicht mit umgehen.
Genau, das ist nicht die Sache des Publikums. Publikum gut dastehen oder aussehen lassen, finde ich einfach toll, weil ich als Publikum natürlich, wenn ich merke, ich werde ernst genommen, auch mit den Umständen etc., dann ist das natürlich eine Wertschätzung. Das spiegelt sich dann wieder. Systemisch finde ich das ganz spannend, weil das natürlich dann zu einer Synergie führt. Und das
kinetischer Tanz.
Ja, kinetischer Tanz. Das sind für mich die spannenden die spannenden Abende, wo ich merke, dass das Publikum und wir oder im Firmenkontext mein Team und der Kunde, wenn es das eins gibt, ja, und dann matcht es einfach und das ist erfolgreich und das hat eine Nachhaltigkeit und da will ich wieder hin.
Jo. Ja, schön. Okay, wieder 22 Minuten gesprochen. Das war die 44. Folge des ImproLive-Podcasts. Nächste Folge starten wir dann mit dem 5. Lern- und Entwicklungsfeld, das heißt Kultur. Und der erste Leitsatz dort lautet, die innere Rampensau und andere Bühnentiere beherrschen. Mein Name ist Claudia Hoppe, bei mir waren Roland Trescher und Ella Ammann und wir sagen Tschüss.
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 Mehr Infos über die ImproLive-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.